Willkommen zu den Babyboomer Stories, dem deutschen Podcast für Babyboomer, ihre Eltern und ihre Kinder. Und heute mit
Dr. Julia Reuschenbach
vom
Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin.
Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Und auch mit Konstanze und
Stefan.
Wo setzen wir Babyboomer eigentlich unsere Kreuzchen, wenn wir alleine hinter der Wand einer Wahlkabine verschwinden? Was machen wir mit unseren Stimmen? Sie sind ja nicht direkt eine Babyboomerin, ne?
Nee, also wenn man mich jetzt anschauen könnte, würde man es hoffentlich auch sehen. Ich bin ein Kind der Babyboomer, Elterngeneration, das heißt also Jahrgang 88 und habe, man könnte es salopp formulieren, zwei Boomer zu Hause, die jetzt gerade so auf dem Weg ins Rentenalter sind, meine Eltern.
Ist das schwer, zwei Boomer zu Hause?
Es ist spannend auf jeden Fall, wenn Boomer, um bei dem Begriff zu bleiben, so ein bisschen in eine neue Lebensphase kommen. Und klar, das Rentendasein gehört dazu, aber an sich habe ich die beiden ganz gerne.
Das ist eine echt gute Nachricht, das hoffen alle Boomer von ihren Kindern. Wann und wo sind Sie Babyboomern sonst schon nahe gekommen?
Als Politikwissenschaftler begegnet man Babyboomern natürlich ziemlich häufig, nämlich dahingehend, dass sie einen ganz wichtigen Teil der Wahlberechtigten in Deutschland stellen. Und ich bin Politikwissenschaftlerin, die zu Parteien und Wahlen forscht. Und insofern begegnen mir Babyboomer tatsächlich, man könnte sagen, fast täglich.
Mit welchen Eigenschaften verbinden Sie prominente Babyboomer-Politiker? Oder welche sind überhaupt für Sie die prominentesten?
Ja, also ich würde sagen, prominenteste sind sicherlich die Gesichter, die eben in den letzten Jahren das Land geprägt haben. Angela Merkel, Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier, viele andere aus dieser Generation, die mehr oder weniger aktiv waren.
Ist interessant, dass Sie nicht an den Bundeskanzler
gehen. Ja, der Olaf.
Den Babyboomer, der gerade ganz vorne ist.
Ja, ich würde sagen, er hat vielleicht so ein bisschen, also klar, als Bundesfinanzminister unter Angela Merkel schon natürlich das Land mitgeprägt, aber so mein persönlicher, also noch der persönliche, noch nicht der politikwissenschaftliche Blick auf die Boomer, hat, glaube ich, eher noch mit diesen GroKos vorher zu tun, vor allen Dingen deshalb, weil die Ampel, die ja jetzt von Olaf Scholz geführt wird, eben tatsächlich dadurch auch schon so ein bisschen einen generationellen Einbruch bedeutet und deswegen er vielleicht gar nicht jetzt so die erste Referenz für die Boomer-Generation ist. Ich würde sagen, weil er sich umgibt mit auch einem Großteil Nicht-Boomer.
Also er versteckt sich hinter den Neuen sozusagen.
Das will ich nicht hoffen, dass er das tut. Das wäre schlecht für einen Bundeskanzler. Aber es ist vielleicht ganz spannend, weil es, glaube ich, tatsächlich genau der Übergang ist, den man sieht, während die Koalitionen unter Angela Merkel eben tatsächlich ein deutlich stärkeres, wenn man es mal so nennen will, Boomer-Bild gezeigt haben.
Das heißt also, wir Baby-Boomer hinterlassen große Fußabdrücke in der Politik?
Also wenn man groß definiert als wirkmächtig, dann müsste man vielleicht wirklich genau hinschauen, über welche politischen Entscheidungen man spricht. Aber klar ist schon, allein quantitativ dadurch, dass die Gruppe derer, die zur Babyboomer-Generation gehören, so schier groß ist, dass sie natürlich Politik geprägt hat. Und zwar nicht nur in der Exekutive, also Regierungsverantwortung, sondern zum Beispiel auch, wenn man einfach mal auf die Zusammensetzung des Bundestages schaut. In den vergangenen Jahren bis zur letzten Wahl 2021 stellten die Babyboomer unter den Abgeordneten die größte Gruppe, also über ein Drittel der Abgeordneten. Und damit kann man natürlich erstmal sagen, sie haben die Politik des Landes geprägt. Bei einzelnen politischen Entscheidungen muss man dann, glaube ich, genauer hinschauen, wer inwieweit involviert war.
Wie viele sind wir eigentlich so als Babyboomer? Sie haben ja eben schon gesagt, im Bundestag waren wir mal, die Babyboomer waren die größte Gruppe, das hat sich jetzt geändert, jetzt bei den Wahlen.
Naja, es kommt tatsächlich, Sie haben es am Anfang ja angedeutet, sehr darauf an, wie man jetzt den Begriff Babyboomer wirklich definiert. Also wenn man ganz großflächig schaut und sagt, das sind diejenigen geboren in den 1950er und 60er Jahren, also die Gesamtgruppe, dann ist es wirklich eine, also stellt man ein bedeutenden Teil an der Wahlbevölkerung und natürlich auch an der Gesamtbevölkerung. Das ist logisch, wahlberechtigt sein ist ja nochmal auszudifferenzieren. Wenn man es ein bisschen enger fasst und sagt, naja, wir schauen so auf die Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre, dann ist es nicht ganz so viel, aber insgesamt stellt man einfach mit großem Abstand die größte Gruppe und wenn Sie gestatten, dann haue ich natürlich ein paar Zahlen raus, weil das ist mein Metier als Politikwissenschaftlerin.
Also wenn wir sagen, der Statistische Bundesamt hat uns kürzlich mitgeteilt in einer Podcast-Episode, 18,8 Millionen waren Stand Ende 21 bei den Jahrgängen 1955 bis 1969, die das Statistische Bundesamt zu Babyboomern rechnet.
Ja.
Also fast ein Viertel der Bevölkerung. Ja.
Ja, genau. Also das ist sozusagen erstmal die Gesamtbevölkerung. Und jetzt lohnt es sich beim Wahlberechtigtsein eben nochmal genauer hinzuschauen. Da gibt es auch Zahlen aus dem Jahr 2021. Und da lag zum Beispiel, also die, da muss man dazu sagen, die Zahlen werden dort ausgewiesen, nicht nach Geburtenjahrgängen, sondern nach Altersgruppen, also 50 bis 59-Jährige, 60 bis 69-Jährige. Und das führt zu einem Problem mit der Definition von Babyboomern, weil genau da nämlich ist diese genau Schnittstelle ist. Genau. Aber wenn man es grob über den Daumen gepeilt mal auf diese beiden Gruppen begrenzen würde, dann sind es 11,8 Millionen von 50 bis 59 Jahren und 10,2 von 60 bis 69. Das macht also insgesamt 22 Millionen Menschen auf einen Anteil damals bei der Wahl 2021 von 60,4 Millionen Wahlberechtigten.
Also genau ein Drittel. Und jetzt ist natürlich spannend, wie viele von denen nehmen denn ihr Wahlrecht wahr? Also ich habe jetzt mal die Arbeitshypothese, wir sind pflichtbewusst und gehen überdurchschnittlich häufig Verpflichtungen nach, wie wählen. Kann das sein?
Da kann die Politikwissenschaftlerin nur zustimmen. Tatsächlich ist es so, also Babyboomer und vor allen Dingen, das muss man vielleicht noch ergänzen, auch die Eltern der Babyboomer, also die noch älteren, die in der Wahlbevölkerung natürlich auch noch existieren, gehen überdurchschnittlich häufig und verlässlich wählen. Also sie üben ihr Wahlrecht regelmäßig aus. Und wenn dann eben die schiere Gruppengröße mit der Verlässlichkeit im Wählengehen zusammenkommt, dann kann man natürlich zugespitzt sagen, in Deutschland werden Wahlen in diesen Generationen gewonnen und nicht bei den jüngeren Menschen, von denen wir wissen, dass insbesondere jene, die nicht mehr zu den Erstwählern zählen, sondern so das erste Wahlerlebnis hinter sich haben und dann aber eben so zum zweiten, dritten Mal wählen gehen sollen, ich sag mal roundabout mit Anfang, Mitte 20, dass gerade die besonders unzuverlässig sind in ihrem Wahlverhalten. Und das verstärkt natürlich den Effekt, wenn ich A, eine kleine Gruppe bin und B, auch noch selten wählen gehe und dann auf eine andere Gruppe, nämlich sie, die Boomer treffe, die viele sind und viel. Auch die Babyboomer-Generation wählt genauso uneinheitlich wie alle anderen Generationen. Es gibt eine leichte, aber wirklich leichte Tendenz, wenn man sich das im Längsschnitt anschaut, also über die Jahrzehnte hinweg, dass es ein bisschen stärker zu linken Parteien geht, also während die Elterngeneration der Babyboomer noch häufig sehr stark zum Beispiel CDU gewählt hat, schwankt es dann so ein bisschen über zu einem etwas stärkeren Moment für SPD, Grüne und Linke, auch für die FDP. Aber nicht so signifikant, dass jetzt die Wahlforschung sagen würde, oh wow, da kann man ganz klar sehen, salopp formuliert, alle Babyboomer wählen links.
Das ist ja ganz spannend. Sie haben den Zeitverlauf angedeutet. Ja. Also, wenn wir Babyboomer, die jüngsten Jahrgänge mit 1955 ansetzen, dann haben die 1973 oder war das Wahlalter damals noch höher? Ich weiß es gar nicht, bei 21.
Ja, das kippt dann, ne? Also das auch genau in die, also wenn die Babyboomer oder als die Babyboomer wahlberechtigt wurden, kommt dann auch diese Änderung. Das heißt, ein Teil durfte erst etwas später wählen, die anderen dann ab 18. Aber ja, sie werden so in den 70er Jahren wahlberechtigt.
Aber jetzt noch, also in der Annahme, die ersten Jahrgänge durften 73 wählen. Das liegt jetzt schlappe, aber auch exakte 50 Jahre zurück. Lässt sich empirisch nachweisen, dass sich Wahlverhalten in den Jahren verändert hat? Ich hätte noch mal eine Arbeitshypothese. Mit dem Alter wird man tendenziell konservativer.
Leider war. Also, oder war. Und das leider darf jeder für sich selbst ausbuchstabieren. Ja, tatsächlich. Also was man auch in den Daten sehen kann, die Babyboomer waren im jungen Alter als Jugendliche und dann auch als man wahlberechtigt wurde, liberaler als die eigenen Eltern. Das sieht man zum Beispiel in der Unterstützung eher auch linker Parteien. Man sieht es natürlich auch im Wertefundament. Da könnte man jetzt ganz viel drüber sprechen, welche Themen, welche Anliegen Babyboomer eben haben. Das tun sie ja im Podcast auch in Gänze natürlich. Aber am Ende ist es tatsächlich so, dass man im Verlauf der Zeit in der Regel in den Wertevorstellungen wieder ein Stück weit ab, also oder in der Liberalität zurücktritt und dass man ich weiß gar nicht, ob man konservativer sagen müsste, aber man will natürlich auch die eigenen Privilegien, das Erreichte, ein Stück weit verteidigen, bewahren. Genau, man wird auch ein bisschen kritischer gegenüber Jugendkulturen und all diesen Dingen. Und das schlägt sich eben damit nieder, dass man nicht sieht, die Boomer bleiben jetzt total linksprogressiv, sondern im Gegenteil, sie wählen vielleicht ein bisschen mehr links als ihre Elterngeneration, aber eben auch bei weitem nicht so viel wie junge Generationen, die jetzt nachkommen.
Sind denn die Babyboomer das größte Potenzial für die AfD?
Das würde ich nicht unbedingt pauschal so sagen. Also wir sehen, dass die AfD vor allen Dingen in Ostdeutschland in diesen Generationen punkten kann. Wir sehen aber, dass sie es auch tut bei den Kindern der Babyboomer. Also man könnte etwas zugespitzt sagen, in meiner Generation, derjenigen, die heute so zwischen 30 und Anfang 40 sind, teils noch ein bisschen jünger. Und insofern ist also aus politikwissenschaftlicher Sicht die Erklärung nicht einfach zu sagen, das sind ja jene, die zum Beispiel in Ostdeutschland all diese Umbrüche und Transformationsprozesse der 1990er Jahre erlebt haben und deshalb ist die AfD da so stark, sondern wir würden immer auch sagen, es geht vor allen Dingen um Einstellungsfragen. Also wir wissen, dass die AfD-Wahlentscheidung überdurchschnittlich mit bestimmten Einstellungsmustern verbunden ist, zum Beispiel mit mangelndem Vertrauen in die repräsentative Demokratie, mit Elitenkritik, mit Ablehnung demokratischer Strukturen. Und das ist nicht unbedingt ein Boomer-Problem.
Ich würde nur mal gerne wissen, wen meinen Sie denn mit konservativen Parteien?
Wenn man vom Begriff ausgeht, würde man ja wirklich das Bewahren eigentlich in den Vordergrund stellen und nicht vorschnell Dinge sozusagen wieder umzubrechen oder zu verändern. Und das ist was, was in allen Generationen mit dem Älterwerden eben auftaucht. Also das ist kein Babyboomer-Phänomen, sondern das wird auch meiner Generation irgendwann so gehen. Das führt aber dazu, dass wenn Parteien auf der anderen Seite natürlich ihre Programmatik, zum Beispiel progressiver, transformationsfreudiger zu sein, beibehalten, dass dann eben womöglich Wahlverhalten sich insofern ändert, dass man da ein Stück weit Abstand nimmt, zur Wahrheit gehört. Und insofern ist die Erklärung natürlich immer am Ende doch komplex, aber auch, dass zum Beispiel auch eine Partei wie die Grünen natürlich im Verlauf der Zeit, seitdem sie erstmals 83 in den Bundestag eingezogen sind, auch eine Transformation erlebt haben.
Genau, jetzt haben Sie endlich meinen Parteinamen gesagt, denn es haben wir so allgemein drüber geredet, dass ich mich die ganze Zeit frage, wen wählen denn jetzt die meisten?
Ja, also die meisten, wenn man zumindest mal auf die letzten 2, 3 Bundestagswahlen schaut, wobei das auch auf der Landesebene sich durchaus andeutet, dass das ähnlich ist, dann wählen die allermeisten SPD. Sie wählen ein bisschen stärker als andere Generationen Grüne, Linke und FDP. Und sie haben tatsächlich bei den letzten beiden Wahlen auch etwas häufiger als die anderen Generationen AfD gewählt, wobei ich da vorsichtig wäre, das zu einem Boomer-Thema zu machen, weil wir zum Beispiel, nehmen wir mal die Bundestagswahl 2017 im Kontext der Migrationsbewegung damals insgesamt ein Erstarken der Partei gesehen haben in allen Generationen von ganz jung bis ganz alt, sodass man nicht, also es wäre fast verheerend zu sagen, das ist dann ein Boomer-Thema, sondern im Gegenteil, man muss eben immer sehen, das, was die Generation auf der einen Seite tut und die Entwicklung des Parteiensystems auf der anderen Seite.
Da wir ja so viele sind, aber nicht so einheitlich eine Partei wählen, wie Sie es ja gerade so schön ausbuchstabiert haben, wäre ja eigentlich der logische Gedanke, dass wir als Babyboomer uns organisieren und die Macht in die Hand stellen, sage ich jetzt mal ganz. Andersrum gefragt, es gab ja mal die Grauen Panther. Also wird es so ein Revival der Grauen Panther geben können oder der Babyboomer? Wir sind die Macher, wir wollen jetzt auch mal uns haben, die wir uns um unsere Themen kümmern können?
Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass wir gerade da in einer sehr spannenden Zeit sind, weil zum einen die Babyboomer-Generation eben jene ist, die in den letzten Jahren das Land geprägt hat, indem sie in Führungsverantwortung war, in Regierungsverantwortung. Das muss ja nicht nur auf Politik betrachtet werden, schauen wir auf die Verwaltung, auf Wirtschaft und Kultur. Und jetzt eben diese Zeit anfängt, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass man das Erreichte verteidigt, dass man sich auch die eigenen Erfolge natürlich irgendwie ein Stück weit genießen, den Lebensabend planen will. Das steht jetzt an für diese Generation und sie trifft aber gleichzeitig auf eine junge Generation, die ihr ja schwere Vorwürfe attestiert und sagt also, dass die Versäumnisse der Boomer-Generation und ihrer Zeit, in der sie das Land geprägt haben, seien vor allen Dingen die, dass sie im Grunde Politik für die eigene Gruppe und nicht für die Nachkommen, für die jüngeren Menschen gemacht haben.
Und die jüngeren Menschen haben jetzt gar nicht die Möglichkeit eigentlich, wenn wir jetzt die Zahlen nochmal gegeneinander halten, die Sie vorher genannt haben, eigentlich gar nicht die Möglichkeit, ihre Politik zu artikulieren, außer durch Aktivismus.
Ja, zumindest ist es schwierig insofern, als dass eben, wenn man rein strategisch denkt, Wahlen in Deutschland bei eben den Älteren gewonnen werden. Und natürlich ist auch keine Partei frei davon, darüber nachzudenken, mit welchen Angeboten sie wie stark bei Wahlen abschneiden kann. Das gehört zum politischen Betrieb dazu. Das macht es für die Jüngeren, die zahlenmäßig auch noch kleiner sind, natürlich schwierig. Umgekehrt berührt es aber eine Grundsatzfrage, zumindest auch der politikwissenschaftlichen Forschung, nämlich die Frage von Repräsentation. Also muss nicht der Anspruch in einer Gesellschaft eben sein, dass junge Menschen, die ja zum Beispiel 2021 etwa, wenn wir an die SPD-Bundestagsfraktion denken, deutlich stärker in den Bundestag eingezogen sind, genauso Politik für Menschen im Rentenalter machen können wie für junge Menschen und umgekehrt. Das ist eine sehr schwierige Debatte, die wir gerade führen, weil Repräsentationsfragen natürlich immer auch Gerechtigkeitsfragen sind. Und ich habe den Eindruck, dass uns das jetzt und vor allen Dingen in den nächsten Jahren doch noch mal deutlich stärker beschäftigen wird.
Das ist sehr spannend und das könnte ja was mit einer Werteverschiebung zu tun haben. Wir hatten zwischendurch mal angetickt, die Boomer haben andere Werte. Welche denn? Welche sind denn wahlentscheidend?
Die Babyboomer sind da nicht organisierter, einheitlicher unterwegs als andere Generationen. Natürlich verbindet einen vielleicht am ehesten zwei Themen, nämlich also A, Rente, also Absicherung im Alter und sowas wie wirtschaftlicher Wohlstand, also eigener Lebensstandard, das Interesse, zum Beispiel erreichte Standards zu halten. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber ansonsten kann man bedauerlicherweise eben über den Daumen gepeilt nicht sagen, dass die Boomer in bestimmten Themen sozusagen in eine Richtung wählen, sondern im Grunde wählen sie genauso uneinheitlich wie andere Generationen. Und das bedeutet eben auch, dass sie mit ausdifferenzierten, unterschiedlichen Werten auf den Moment treffen, in dem man den Wahlzettel vor sich liegen hat. Zurück zu Ihrer Frage von eben. Es bleibt eben ein bisschen eine Blackbox, wie sehr sich das über die Jahre hinweg auch im Alter dann noch auswirkt oder ob man eben nicht doch von den Werten, die einen als jungen Mensch sehr geprägt haben, dann 40 Jahre später auch ein Stück weit Abstand nimmt.
Das würde ich jetzt nochmal gerne genau verstehen. Also ist das ein wissenschaftlich nicht abgeprüfter Befund? Also gibt es keine Werteverschiebungsuntersuchungen? Oder, so habe ich sie auch ein Stück weit verstanden, die Babyboomer sind gar nicht so ausdifferenziert und anders? Was aber im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der Vorwurf der jüngeren Generation so ein bisschen daneben geht.
Also natürlich gibt es Wertewandelforschung, bergeweise, das ist völlig klar. Und man kann generationellen Wandel nachvollziehbar machen, auch bei den Babyboomern. Also gerade natürlich im Vergleich zu deren Elterngenerationen kann man das sehr schön zeigen. Aber es stimmt leider auch, was Sie als Zweites sagten, nämlich, dass es eben nicht die eine Antwort darauf gibt, das sind die Werte der Babyboomer und das sind sie, waren sie damals und das sind sie heute. So einfach ist es eben leider nicht. Und deswegen würde ich Ihnen zumindest in Teilen zustimmen, dass dieser Vorwurf zumindest sehr pauschal ist. Ja, und eigentlich sich lohnen würde, auch genau hinzuschauen. Und wenn man das täte, dafür ist die Wahlforschung nicht zuständig. Dafür gibt es eben Wertewandel, politische Kulturforschung. Dann würde man sicherlich zu der Erkenntnis kommen, dass das, was da jetzt passiert, nämlich der Vorwurf, jetzt mal sehr salopp formuliert, der Jüngeren an die Älteren, ihr habt uns nicht hinreichend bedacht oder an unsere Generation nicht gedacht, dass das ein Phänomen ist, das man natürlich auch in anderen Generationen entdeckt. Also womöglich auch ein Vorwurf, den die Boomer damals ihren Eltern machten und den wir in 100 Jahren auch noch feststellen werden. Insofern würde ich zumindest mal in Frage stellen, wie hilfreich diese Debatte gerade ist oder ob wir nicht vielmehr über genau diese Repräsentationsfragen sprechen müssten angesichts der Tatsache, die Krisensituation, angefangen beim Klimawandel bis hin zu vielen anderen Themen, die ist ja so groß, dass man vielleicht sogar fragen müsste, kann eine Gesellschaft sich überhaupt leisten, diese generationellen Vorwurfsdebatten zu führen, oder müsste man nicht viel mehr danach fragen, wie Repräsentation in der Zukunft dahingehend anders aussehen kann?
Sehen Sie denn da einen Willen? Also sehen Sie einen Willen von Seiten aller Beteiligten, sowohl von den Babyboomern, die sagen so, jetzt machen wir mal ein bisschen, treten einen halben Schritt zurück. Andersrum gefragt, sind wir vielleicht auch noch Suchende? jetzt in dieser Situation gerade, dass wir das Gefäß suchen, wo wir unsere Wahlentscheidung hineingeben könnten?
Ja, ich finde die zweite Beschreibung, das Suchende, irgendwie treffender oder würde mich damit wohler fühlen. Ich habe schon den Eindruck, auch wenn man sich mal die Parteientwicklung anschaut, wie junge Talente gefördert werden, wie man Listenplätze besetzt, wie man also versucht, Diversität auch in die Parlamente zu bringen oder in Führungsverantwortung in Parteien, dass da viel passiert. Wir sehen, dass da auch bestimmte Parteien, traditionell eher linke Parteien, offener sind als eher Mitte- oder Mitte-rechts stehende Parteien im Parteienspektrum. Ich glaube, was wenig geholfen hat, war eben diese Vorwurfsdebatte der letzten roundabout vielleicht 2-3 Jahre, weil sie eben dazu führt, dass sich Fronten eher verhärten als auflösen, dass man also eher geneigt ist, so die eigene Generation noch zu verteidigen oder in so eine Abwehrhaltung zu gehen. Und das wäre schon das, wo ich jetzt auch sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das auf Dauer leisten können, das jetzt einfach noch ein paar Jahre so zu machen oder ob man nicht wirklich danach fragen muss, angesichts der Tatsache, wenn wir mal beim Pflegebedarf anfangen, bei der Rentenpolitik, bei der massiven Fachkräfte, beim massiven Fachkräftemangel, bei dem, was dieser demografische Effekt jetzt alles auslösen wird, dass wir eigentlich wirklich andere Fragen diskutieren müssten. Und zwar mit dem Anspruch, dass das alle tun. Also Boomer wie jüngere Generationen. Und klar, was müsste man diskutieren? Natürlich die Frage, wie kann überhaupt ein so überaltertes Land sich zukunftsfit machen? Wie kann man die Bedürfnisse künftiger Generationen politisch abbilden? Wie kann man aber gleichzeitig auch Rechnung tragen der Tatsache, dass all diese Menschen, nämlich Sie, die Älteren, auch gebraucht werden, dass Erfahrung gebraucht wird, dass Wissen gebraucht wird, um Transformation zu gestalten? Ich glaube, das sind die großen Fragen.
Wir kommen jetzt langsam in die Schlussrunde und da interessiert mich eigentlich in der Frage in zwei Richtungen. Die eine ist das deutsche Parteiensystem jetzt so ausdifferenziert, dass wir davon ausgehen können, zu unseren Lebzeiten, das Statistische Bundesamt sagt, wir haben noch also Frauen bis 87, Männer bis 83, ne? Also wir hätten noch ein paar Wahlen vor uns, aber zu unseren Lebzeiten keine neuen Parteien mehr. Was meinen Sie?
Nee, also da würde ich mich gar nicht drauf festlegen wollen, weil die Entwicklung ja letzten Jahre ja zeigt, wie ausdifferenziert, oder nicht nur ausdifferenziert, sondern wie volatil die Lage ist. Also wir sehen anders als früher abnehmende Parteibindung. Das gilt für alle Parteien, das gilt insbesondere für CDU, CSU und SPD, also die früher als Volksparteien bezeichneten größten Parteien. Wir sehen eine enorm hohe Wechselbereitschaft im Wahlverhalten. Das heißt, wir haben viele Menschen, die sich abhängig von Parteiprogramm und Personen, also zu der jeweiligen Wahl, vorstellen können, in Teilen bis zu 4 unterschiedliche Parteien zu wählen. Wenn Sie sich jetzt also vorstellen, dass ich mir vorstellen könnte, sowohl CDU, SPD, Grüne als auch FDP zu wählen, dann können Sie sich vorstellen, was das für den Parteienwettbewerb auch bedeutet. In der Frage, wie adressiert man eigentlich Wählerinnen und Wähler, wenn es da so große Wechselbereitschaften gibt. Und vielleicht einen Punkt noch, den ich wirklich spannend finde mit Blick auf die letzte Bundestagswahl. Was man sehen konnte, war, dass es einen enormen Zuspruch gibt bei der an Sachfragen orientierten Wahlentscheidung. Früher waren die Parteibindungen sehr maßgeblich für die Frage, wen man wählt. Also hatte man schon immer CDU gewählt, lag die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass man das auch wieder tun wird. Kandidatenfaktoren, Personen sind bei uns nicht ganz so stark ausgeprägt wie zum Beispiel in den USA, aber es gibt auch da durchaus hier und da Tendenzen.
Angela Merkel,
genau, die auch zum Beispiel stark Frauen mobilisieren konnte für ihre Partei, was der Partei jetzt gerade wieder deutlich schwerer fällt. Also es gibt Effekte. Und dann ist der letzte Punkt eben das Programm und die Entscheidung anhand von Sachfragen. Und da sehen wir zunehmend, gerade bei der letzten Bundestagswahl, dass eine Frage besonders wichtig wird für Wählerinnen und Wähler, nämlich die, welcher Partei sie eigentlich die Lösung der großen Zukunftsfragen zutrauen. Und das ist über Generationen hinweg der Fall. Also es ist eben kein generationsspezifisches Momentum. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil das im Grunde in die Richtung dessen geht, was wir besprochen haben, nämlich zu sagen, Zukunftsfähigkeit ist eigentlich das A und O, wenn wir hier alle miteinander perspektivisch irgendwie zurechtkommen wollen.
Gibt es irgendwo im Ausland eine Partei, wo sich die ältere Generation organisiert hat?
Spannende Frage wäre, könnte man jetzt mit einer neuen Partei, die dezidiert die Boomer adressiert, die ja erwartbar in den nächsten Jahren richtig relevant werden in der Wahlbevölkerung, sie sind es schon, sie werden es noch mehr, ob man damit reüssieren und den anderen das Leben schwer machen könnte.
Letzte Frage. Wir haben ja in Amerika gesehen zuletzt den Wettbewerb der nahezu 80-Jährigen. Ne? Mhm. Trump gegen Biden. Und können Sie sich vorstellen, dass wir eines Tages zurückdenken an den jungen Kanzler Olaf Scholz, den wir damals hatten?
Ja, also in Teilen schon. Ich meine, wir haben die Debatte, läuft gerade in der CDU zum Beispiel über die Kanzlerkandidatur und da wurde etwa auch für Friedrich Merz in Frage gestellt, also wie alt wird der eigentlich sein, wenn er antreten würde bei der nächsten Bundestagswahl? Und diese Frage, wenn man über 70 ist oder um die 70, ist man dann zu alt oder alt? Ne? Also natürlich, diese Debatten werden uns prägen in den nächsten Jahren und auch die Frage umgekehrt, auch das gucken Sie mal in die Welt, nach Neuseeland, nach Finnland oder so, was passiert denn, wenn im Gegenteil jemand ganz Junges zum Beispiel Regierungsverantwortung übernimmt und wie ist da auch vielleicht der Anspruch einlösbar, dass auch eine 31-jährige Regierungschefin oder ein 25-jähriger Regierungschef in der Lage sein muss, gleichermaßen für alle im Land Politik anzubieten?
Deswegen sollten wir diesen Podcast zukünftig für Babyboomer, ihre Kinder und ihre Eltern machen.
Vielen Dank. Und die Enkel vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht denken wir auch demnächst noch an die Enkel.
Und die Enkel. Aber selbstverständlich, wir wollen doch nicht exklusiv sein. Ganz herzlichen Dank für diese Einsichten über uns und die anderen und wie wir uns so unsere Regierung zusammenwählen heute und vielleicht in Zukunft.
War spannend. Ich sage vielen Dank für die Einladung.